Inforadio Podcast.
Rettungsschirmherr Deutschland regieren zwischen Eurokrise und Landtagswahlen. Das ist mein Thema heute. Mein Gast wurde 1958 in Ensdorf im Saarland geboren. Familienstand ledig, Beruf Jurist. Von 1990 bis 1994 arbeitete er in der EU-Kommission. Beschäftigungspolitik war sein Arbeitsgebiet. Seit 1994 gehört der beurlaubte EU-Beamte dem Deutschen Bundestag an. 2009 wurde er in seinem Wahlkreis Saarlouis direkt gewählt. Er war unter Wolfgang Schäuble parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium und ist seit Oktober 2009 erster parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag. Als solcher organisiert er die Mehrheiten für die Euro-Rettung. Die englische Financial Times erklärt ihn zu Berlins kühlem Kopf in der Eurokrise und das deutsche Schwesterblatt schrieb Durchstarter des Jahres. Herzlich willkommen, Peter Altmaier.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Parlamentarischer Geschäftsführer, Sie haben mal gesagt, das ist normalerweise ein ziemlich undankbarer Job. Warum?
Ja, weil die parlamentarischen Geschäftsführer im Maschinenraum der Politik arbeiten. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Abläufe stimmen, dass sich die Fraktionen auf Tagesordnungen einigen, dass mit dem Bundesrat im Vermittlungsausschuss verhandelt wird, dass Streitigkeiten zwischen Ministerien geklärt werden.
Muss das nicht der Kanzler?
Hat im Idealfall. Wir machen das gemeinsam. Es gibt in diesem Maschinenraum mehrere Positionen und dazu gehören eben die Chefs von Staatskanzleien, der Chef des Kanzleramtes, es gehören dazu die parlamentarischen Geschäftsführer und jeder in seinem Bereich versucht, den politischen Betrieb so zu organisieren, dass wir den Konsens dort erreichen, wo es geht, auch parteiübergreifend, aber dann auch eigene Mehrheiten haben, wenn es darauf ankommt. Dazu muss man auch zurückstecken können. Und man muss auf eigenen politischen Gestaltungsehrgeiz sehr oft verzichten, weil es ja darum geht, die Politik der Koalition und der Regierung insgesamt sichtbar zu machen.
Aber Leute auch auf Linie bringen.
Ja, wobei sie anders als im Mittelalter dazu wenig Instrumente und Möglichkeiten haben. Früher hat man Leute unter Androhung von Gewalt dazu gebracht, das eine zu tun und das andere zu lassen. Dann irgendwann hat man sich aufs Drohen verlegt. Und heute ist es ja so, dass anerkannt ist, dass nicht nur alle Abgeordneten über ein freies Mandat verfügen, sondern es wird ja auch der Abgeordnete in aller Regel besonders öffentlich gewürdigt, der zu einer abweichenden Stimmabgabe bereit ist gegen die Mehrheit seiner Fraktion. Das macht es dann manchmal sehr schwierig, das zu tun, was die Wähler auch erwarten, nämlich klare, berechenbare Mehrheiten und eine politische Linie, die von der Fraktions- und Parteiführung beschlossen, in Wahlen bestätigt wird, dann auch anschließend umzusetzen.
Aber dafür, dass Sie manchmal auch Leuten auf die Füße treten müssen, sind Sie eigentlich ziemlich beliebt. Also Sie sind mit 98,6% wiedergewählt worden in Ihrem Amt als parlamentarischer Geschäftsführer. Ihr Kollege bei der SPD hat nur 64% bekommen. Wie kommt das?
Hat vielleicht etwas zu tun mit meinen saarländischen Genen. Man sagt ja, der Saarländer ist auch ein sehr geselliger Mensch. Es hat vielleicht etwas zu tun mit meiner Brüsseler Vergangenheit. Ich musste damals Entscheidungen zustande bringen, die einstimmig getroffen wurden. Das heißt, ich musste alle 15 Mitgliedstaaten auf eine Linie bringen.
Oder ist Ihre Pasta in Ihrer Berliner Wohnung so
ja,
gut?
Ja, die trägt da auch mit dazu bei. Gemeint ist mit der Pasta, dass ich ab und an auch über strittige Fragen mit Kollegen in meiner Wohnung diskutiere, bei einem Glas Wein und Nudeln. Das hängt dann damit zusammen, dass der Tag sehr lang ist in Berlin und dass es auch manchmal leichter ist, politische Fragen zu lösen, wenn man sich menschlich versteht. Ich habe gelernt, dass man immer dann am besten zu Ergebnissen kommt, wenn man das Gegenüber ernst nimmt, wenn man nicht versucht, ihn an die Wand zu spielen. Das gilt für den Umgang mit der Opposition, genauso wie für den Umgang in der eigenen Fraktion. Und das wird von den Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, auch anerkannt. Und im Übrigen, ich war selber jahrelang Hinterbänkler und weiß, wie es sich anfühlt, in einer solchen Position zu sein. Und das macht es mir jetzt natürlich auch ein bisschen einfacher, auf die Kolleginnen und Kollegen zuzugehen.
In der letzten Zeit hat es so manches gegeben, was, und man sagt ja, Sie hätten ein sehr gutes Verhältnis zur Kanzlerin, die Kanzlerin geärgert hat. Sie sind also nah an ihr dran. Was hasst sie am meisten? Also ich meine, ich beziehe mich jetzt natürlich auf das, was Herr Rösler bei Herrn Lanz gemacht hat.
Ja, die Politik ist ja auf der einen Seite sehr transparent. Das heißt, wir diskutieren über jedes Gesetz öffentlich. Wir haben Parlamentsdebatten, Pressekonferenzen, Talkshows. Auf der anderen Seite muss es aber auch möglich sein, dass man bestimmte Entscheidungen so vorbereitet, dass sie nicht auf dem offenen Markt ausgetragen werden. Das ist, glaube ich, eine Frage auch des gegenseitigen Vertrauens. Das hat mit der Kanzlerin wenig zu tun. Mir persönlich ist es jedenfalls so gegangen, dass ich nur bedingt glücklich war über die Art und Weise, wie mein Koalitionspartner damals agiert hat. Ja, ich will allerdings auch sagen, dass ich inzwischen zu der Überzeugung gekommen bin, dass die Wahl von Herrn Gauck eine sehr gute Entscheidung war, die wir parteiübergreifend getroffen haben. Also die Kritik bezieht sich nicht auf die Person von Joachim Gauck, sondern darauf, dass dann plötzlich interne Beratungen öffentlich geworden sind, um damit einen Entscheidungsdruck zu erzeugen. Das war suboptimal und ich hoffe, dass wir als Koalition daraus auch für die Zukunft lernen.
Herr Altmaier, Sie sind Saarländer. Dass Sie als CDU-Politiker das Wahlergebnis natürlich begrüßen, ist ja ganz klar. Auf der anderen Seite, es hat eine sehr geringe Wahlbeteiligung gegeben und die Zweidrittelmehrheit der mutmaßlich neuen Koalition, der großen Koalition aus CDU und SPD wird nicht einmal 40% der Saarländer repräsentieren. Ist das eigentlich eine ausreichende Legitimität für ein solches Bundesland, was ja eigentlich von selbst gar nicht mehr lebensfähig ist?
Zur Freiheit der Wahl gehört ja auch die Freiheit, nicht zur Wahl zu gehen. Und wir sollten nicht den Fehler machen, bei jedem, der zu Hause bleibt, zu vermuten, dass er damit Protest zum Ausdruck bringen will. Ich kenne junge Leute, die mir erklärt haben, sie sind eigentlich mit ihren Lebensumständen sehr zufrieden und deshalb politisch wenig interessiert und überlassen das Wählen ihren Eltern und Großeltern. Ich kann das nicht billigen. Ich versuche dann diesen jungen Leuten zu erklären, dass Demokratie auch davon lebt, dass viele mitmachen. Aber ich muss es akzeptieren. Und im Saarland haben wir eine Wahlbeteiligung gehabt, wie sie auch in anderen Bundesländern in Zukunft wahrscheinlich zu beobachten sein wird. Das Wahlergebnis war aber sehr eindeutig. Nämlich die, die zur Wahl gegangen sind, haben mit 2/3 Mehrheit sich für die Große Koalition ausgesprochen. Sie haben den Kurs von Frau Kramp-Karrenbauer, der Ministerpräsidentin, unterstützt, dass in einer wirtschaftlich schwierigen Situation die Politik dort eine breite Basis braucht. Und deshalb ist meine Einschätzung die, dass die Landtagswahl im Saarland eine Sternstunde für unsere parlamentarische Demokratie war. Denn Frau Kramp-Karrenbauer hat mutig gehandelt, sie hat es dem Wähler unterbreitet und sie hat dafür ein neues Mandat bekommen.
Okay, führen wir also keine Debatte über die Neuordnung der Bundesländer, sondern bleiben bei dem Modell AKK, wie sie ja abgekürzt wird, Annegret Kramp-Karrenbauer. Ist das ein Modell für Berlin?
Nein, wir haben ja auf Bundesebene immer Koalitionen, auf Länderebene fast immer auch. Aber es sind halt eben unterschiedliche Bedingungen in jedem Einzelfall. Es gab in den letzten Jahren eine schwarz-grüne Koalition in Hamburg. Es gab die Jamaika-Koalition im Saarland. Es gibt jetzt die große Koalition im Saarland. Das alles hat keinen Modellcharakter. Wir haben ja in Berlin eine funktionierende Koalition. Was allerdings deutlich geworden ist in den letzten Jahren, die Frage von Koalitionsbildungen ist entideologisiert worden, wenn ich so sagen darf. Es ist jetzt wieder deutlicher, dass die großen Parteien untereinander prinzipiell koalitionsfähig sind, mit Ausnahme der Linkspartei und der Piraten.
Das aber Sie sagen die Gründe. Großen, also ich meine, nutzt Ihnen letztlich die Zersplitterung und kommt es dann doch eigentlich zur großen Koalition, weil es eigentlich gar nicht anders geht, weil die SPD also ihre sozusagen linke Mehrheit nicht nutzen kann?
Nein, es kommt nicht zwangsläufig zur großen Koalition. Wir regieren ja in einigen Bundesländern mit der FDP, in anderen mit der SPD. Es hat auch schwarz-grüne Koalitionen bereits gegeben in Hamburg. Das heißt, wir haben ein sehr buntes Bild. Der entscheidende Punkt ist doch, dass es trotz der Zersplitterung der CDU-CSU in diesen letzten Wahlen immer gelungen ist, mit Abstand stärkste Partei zu bleiben. Wir sind auch jetzt zur Mitte der Wahlperiode, wo eigentlich die Unzufriedenheit mit der Regierung in früheren Jahren immer groß war, mit Abstand stärkste Partei in allen Umfragen vor der SPD. Und das zeigt, dass wir es eigentlich besser als andere geschafft haben, unseren Charakter als Volkspartei zu erhalten. Und das stärkt uns dann, wenn es um die Regierungsbildung geht. Denn im Saarland kommt es ja zur Großen Koalition auch deshalb, weil sie notwendig und richtig ist. Aber es ist auch so, dass sich für die SPD eben wenig andere reale Koalitionsperspektiven geboten haben, weil die CDU eben mit Abstand stärkste Partei geworden ist.
Die Koalition dürfe sich jetzt auf keinen Fall streiten, haben Sie schon gesagt. War das eine Selbstbeschwörung oder ein Appell an die FDP?
Ja, beides. Wir müssen uns klar sein, dass wir als Koalition gewählt worden sind, um Probleme zu lösen, um Politik zu machen und nicht um gegenseitig zu streiten. Die Koalition mit der FDP hat in der Sache gute Ergebnisse bisher erzielt. Denken Sie an die Euro-Rettung, denken Sie an den Rückgang der Arbeitslosigkeit, an das Wirtschaftswachstum. Aber es hat immer wieder auch Streitereien gegeben. Und ich bin überzeugt, dass wir uns mit diesen Streitereien selbst keinen Gefallen tun. Deshalb habe ich auch den freundschaftlichen Rat gegeben an unseren liberalen Partner, an unsere Freunde dort, dass wir bei aller verständlichen Neigung zur Eigenprofilierung immer auch darauf achten, dass wir am Ende gemeinsam Erfolg oder Misserfolg haben. Und das bedeutet, wir müssen uns zusammenraufen, wir müssen zu Ergebnissen kommen. Das ist wichtiger, als bis in die letzte Stelle hinterm Komma Recht zu behalten und sich durchzusetzen.
Naja, dass die FDP sich profilieren muss, das ist ja klar. Auf der anderen Seite ist ja nicht alles, was sie vertritt, deshalb schon falsch. Also ich nehme nur mal ein Beispiel. Schlecker. Hat sich die FDP da richtig verhalten?
Ich fand es jedenfalls nicht überzeugend, wie sie sich verhalten hat. Wir haben die Situation, dass ein Unternehmen in Konkurs geraten ist, zahlungsunfähig geworden ist. Das ist eine Frage, die marktwirtschaftlich dann beantwortet werden muss. Aber es gibt ein Übergangsproblem, weil einige tausend Frauen, zum Teil aus ländlichen Gegenden, wo es wenig Alternativen gibt, dann über Nacht auf der Straße standen. Und ich bin schon der Auffassung, dass zur Politik auch ein gewisses Maß an Empathie und Mitgefühl gehört. Und deshalb hätte ich es sehr begrüßt, wenn wir eine Auffanggesellschaft hätten bilden können. Und wenn in dieser Auffanggesellschaft eben diesen Frauen ein geordneter Übergang in eine Weiterbeschäftigung ermöglicht worden wäre, das hätte ich nicht als Sündenfall gegen die Marktwirtschaft angesehen. Mich hat der apodiktische Widerstand der FDP an diesem Punkt, das sage ich ganz offen, überrascht, auch ein bisschen enttäuscht. Ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen möglich ist, im Fall Schlecker noch zu einer pragmatischen Lösung zu kommen, die auch diesen Frauen das Gefühl gibt, dass sie vom Staat in der schweren Situation nicht alleine gelassen werden.
Ich nehme ein anderes Beispiel. Norbert Röttgen, also Ihr Parteifreund, der Bundesumweltminister, sieht sich in Nordrhein-Westfalen massiven Widerstand der Gewerkschaften gegen die Energiewende ausgesetzt. Es geht um die Strompreise, die weiter steigen. Und da zweifelt man inzwischen an dem ökonomischen Sachverstand der Union.
Ich finde, dass Norbert Röttgen bei der Energiepolitik die richtigen Weichen gestellt hat. Er hat sich ja nicht alleine gestellt. Das war die Union insgesamt, das war die Bundeskanzlerin. Wir haben uns entschieden, auf erneuerbare Energien zu setzen. Das heißt, den Übergang von der Kernkraft hin zu erneuerbaren Energien, Wind, Sonne und Biomasse. Dieser Ausbau läuft im Augenblick besser und schneller, als viele erwartet haben. Aber er läuft so schnell, dass der Ausbau der Netze nicht Schritt hält. Er läuft so schnell, dass die Strompreise möglicherweise stärker steigen, als vertretbar ist. Und es ist so, dass Gefahren für die Netzstabilität entstehen, wenn die Zahl der zugebauten Strommengen so steigt, dass die Netze das nicht verkraften können. Das alles hat dazu geführt, dass wir eine Gesetzesnovelle gemacht haben zum Thema Photovoltaik, Solarstrom. Die hat vielen wehgetan, weil wir die öffentliche Förderung einschränken. Aber es wird dazu führen, dass Deutschland auch in Zukunft weltweit führend ist im Ausbau der erneuerbaren Energien. Und daran hat Norbert Röttgen einen ganz erheblichen Anteil.
Unterschreiben Sie, was der Präsident der Bundesnetzagentur Jochen Hohmann sagt? Zitat, es ist völlig klar, dass es die Energiewende nicht zum Nulltarif geben kann. Das müssen wir uns eingestehen und den Bürgern auch sagen.
Ja, natürlich. Ich habe erstens keinen Grund, an seinen Aussagen zu zweifeln. Zum Zweiten sage ich aber auch, wir haben ein Interesse daran, die Energiewende so durchzusetzen, dass wir auch in Zukunft in Deutschland bezahlbare Energie, saubere Energie zu bezahlbaren Preisen haben. Das ist für die Wettbewerbsfähigkeit des Landes von entscheidender Bedeutung. Und deshalb muss versucht werden, die Energiewende so bezahlbar wie möglich zu halten. Dass es ganz ohne Kosten geht, hat nie jemand behauptet. Und das wird auch nicht der Fall sein.
Wir haben jetzt den Vorgang, dass der Chef eines Energieriesen, nämlich E.ON, sagt, das muss irgendwie sozial abgefedert werden, dass die Strompreise nach oben gehen. Und der Bundesumweltminister sagt also, das Erneuerbare Energiengesetz hat mit Sozialpolitik nichts zu tun.
Und das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, klar.
Zum einen ist es so, dass wir bei den erneuerbaren Energien erreichen wollen, dass wir umweltfreundliche Energien zur Marktreife bringen. Und für einen Übergangszeitraum geht das nur mit Subventionen. Und deshalb kann jeder Bürger, der sich eine Solaranlage aufs Dach setzt, dafür eine bestimmte Einspeisevergütung erhalten, die von allen anderen Bürgern bezahlt werden muss. Die zweite Frage ist, wenn Energiepreise dadurch steigen, dass Öl teurer wird, dass Netzausbau teurer wird, dass die Vergütungen für erneuerbare Energien umgelegt werden auf alle Stromverbraucher, dann muss man sich die Frage stellen, welche sozialen Auswirkungen das hat. Ich persönlich sage aber klipp und klar an die Adresse der Stromproduzenten, ich bin dagegen, dass wir jetzt eine neue Subvention einführen. Die Erfahrung der letzten 100 Jahre hat gezeigt, dass Subventionen in der Regel mehr Probleme schaffen, als sie lösen. Und deshalb bin ich der Auffassung, wir müssen versuchen, die Strompreise stabil zu halten. Und wir sollten nicht nach neuen Subventionen für Stromkunden rufen.
Jetzt gibt es noch einen weiteren Streitpunkt in der Koalition. Das ist die Vorratsdatenspeicherung. Das ist ja auch ein ganz interessanter Aspekt in der Auseinandersetzung mit den Piraten. Also Sie geben sich ja so ein bisschen als der Netzpionier der Union. Sie geben ein gemeinsames Interview mit Marina Weißband von den Piraten. Aber trauen Sie sich eigentlich im Netz ganz offensiv die Positionen der Union zur Vorratsdatenspeicherung zu propagieren? Oder schlägt Ihnen dann dagegen Altmaier, verschwinden Sie aus unserem Netz?
Ja, beides ist der Fall. Also erstens, ich habe mich schon getraut, nicht nur einmal, sondern mehrfach, diese Positionen dort zu verteidigen. Und zum anderen ist mir genau das entgegengeschlagen. Das ist aber sozusagen der Kern der politischen Debatte, dass sie auch kontrovers geführt werden muss. Die Vorratsdatenspeicherung ist ja keine Laune der Politik, sondern sie ist deshalb eingeführt worden, weil alle diejenigen, die etwas von Sicherheitspolitik, von Polizei und Justiz verstehen und sagen, dass sie notwendig ist zur Verhütung und Aufklärung von schweren Verbrechen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, sie ist zulässig unter bestimmten Voraussetzungen und die Europäische Union hat eine Richtlinie verabschiedet, nach der wir verpflichtet sind, sie einzuführen. Ich habe immer gesagt, man kann auf viele Einwände der Netzgemeinschaft dann auch Rücksicht nehmen und das mit einbauen und mit berücksichtigen. Aber in der entscheidenden Frage, dass wir eine gültige EU-Richtlinie umsetzen müssen, da, glaube ich, sind wir alle dazu angehalten, rechtstreu zu sein. Ich sehe es mit großer Sorge, dass wir jetzt aller Voraussicht nach vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt werden von der Europäischen Kommission, dass auf uns Strafzahlungen zukommen. Deutschland war immer ein Vorbild in puncto Rechtstreue. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die Bundesjustizministerin ein Konzept vorlegt, wo sie deutlich macht, wie sie zu einer konformen Richtlinienumsetzung kommen will. Wir können es uns nicht erlauben, über Jahre und Jahre hinweg bewusst gültiges EU-Recht nicht umzusetzen.
Das heißt also, Sie plädieren dafür, möglichst schnell diesen Konflikt in der Koalition zu lösen?
Ich plädiere dafür, dass wir ihn auf jeden Fall noch in diesem Jahr versuchen zu lösen. Ich plädiere dafür, dass wir ihn lösen in Übereinstimmung mit dem europäischen Recht. Wie wir dieses Recht auf Dauer weiterentwickeln, darüber muss diskutiert werden. Es gibt ja Alternativen, die Frau Leuthäuser in die Diskussion gebracht hat. Darüber kann man aber erst dann konstruktiv diskutieren, wenn das Vertragsverletzungsverfahren in Brüssel aus der Welt geschafft ist. Und deshalb wünsche ich mir und erwarte ich auch, dass der Koalitionspartner sich in dieser Frage so positioniert, dass wir dieses leidige Streitthema aus der Welt bekommen.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Peter Altmaier, CDU, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Altmaier, ich komme jetzt zur Europapolitik und kann dabei an das Thema, was wir vorhin hatten, große Koalition anknüpfen. Bei der SPD tobt ein Streit darüber, ob es ein Jungtim geben soll zwischen der notwendigen Zweidrittelmehrheit, also Zustimmung der SPD zum europäischen Fiskalpakt auf der einen Seite und anderen Forderungen, also Finanztransaktionssteuer und so weiter. Parteichef Gabriel sagt, dieses Jungtim gibt es. Steinmeier, der Fraktionschef, sagt, es gibt es nicht. Bereitet der Letzte schon die Große Koalition vor?
Nein, aber Herr Steinmeier hat jede Menge politische Erfahrung und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. Es geht doch darum, ob wir den Fiskalpakt im Deutschen Bundestag ratifizieren. Dazu brauchen wir die Opposition, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Und in diesem Fiskalpakt ist festgelegt, dass die strengen deutschen Vorschriften der Schuldenbremse künftig auch in 24 weiteren europäischen Ländern gelten werden. Das ist in unserem deutschen und europäischen Interesse wichtig. Und dann kann ich doch nicht sagen, nur weil eine andere Frage auch wichtig ist, stimme ich dieser Frage nicht zu, nicht eher bis die andere Frage gelöst ist. Ich finde, dass Herr Gabriel sich in doppelter Weise problematisch verhält. Zum einen gefährdet er mit seinem Vorgehen die Ratifizierung und das Inkrafttreten des Fiskalpaktes. Und das wäre ein schwerer Rückschritt und Rückschlag für die europäische Integration. Und zum anderen bringt er die SPD in eine ausweglose Position im Deutschen Bundestag. Deshalb wünsche ich mir, dass sich die vernünftigen Kräfte in der SPD besinnen. Wir haben alle wesentlichen europapolitischen Integrationsvorhaben der letzten Jahre gemeinsam zwischen CDU und SPD mitgetragen im Deutschen Bundestag. Vertrag von Nizza, Vertrag von Lissabon, Rettungsschirme, ESM und jetzt der Fiskalpakt. Das verträgt sich nicht mit einem Jungtim, das verträgt sich nicht mit politischen Kuhhändeln. Und deshalb fordere ich die SPD auf, dass sie auf ein derartiges Jungtim verzichtet und dass sie zurückkehrt zur sachlichen Debatte über die Vorteile und Nachteile des Fiskalpaktes. Ich glaube, dann wird es auch im Deutschen Bundestag eine breite Mehrheit unter Einschluss der SPD für dessen Ratifizierung geben.
Eigentlich könnten Sie das doch jetzt ganz schnell zur Abstimmung stellen. Dann muss die SPD eben Farbe bekennen. Sagen ja auch manche in Ihrer Fraktion.
Ja, wir wollen ja auch. Wir wollen ja auch, dass die Abstimmung bis zur Sommerpause über den Tisch ist. Wir haben zwei Gesetzesvorhaben, die verbunden sind. Das eine ist der neue europäische Stabilisierungsmechanismus, der ESM. Den wollen wir sowieso zur Mitte des Jahres bereits in Kraft setzen. Das zweite ist der Fiskalpakt, der die europäische Schuldenbremse regelt. Wir haben ein Interesse daran, dass beide bis zur Sommerpause verabschiedet werden. Und ich bin überzeugt, dass wir das auch schaffen werden.
Wie hoch ist jetzt das Haftungsrisiko für die Bundesrepublik Deutschland, wenn wir davon ausgehen, dass also der ESM 500 Milliarden plus 300 aus dem EFSF zur Verfügung stehen?
Nun, wir hatten bisher mit der EFSF eine Haftungsobergrenze von 211 Milliarden Euro. Durch den neuen ESM ist diese Haftungsobergrenze zunächst einmal niedriger geworden, was den deutschen Anteil angeht. Allerdings ist ja in der letzten Sitzung der europäischen Finanzminister darüber gesprochen worden, wie man das zur Verfügung stehende Geld für Finanzmarktinterventionen so ausgestalten kann, dass man handlungsfähig wird und dass insgesamt rund 800 Milliarden Euro dann für Notfallmaßnahmen zur Verfügung stehen. Das wird sicherlich auch eine Auswirkung haben auf die Obergrenze der deutschen Haftung. Die kann ich Ihnen aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht endgültig beziffern. Dazu müssen wir die Details der Brüsseler Beschlüsse kennen. Aber das wird im Parlament dann offen diskutiert und das wird jeder wissen, wenn wir dann die nächsten Schritte unternehmen.
Aber es ist ja wieder so eine rote Linie, nicht? Also es hieß ja 211 Milliarden. Also das waren ja schon 70% des Bundeshaushaltes, wenn man das mal so zusammenrechnet. Und noch im Dezember hat die Kanzlerin genau das, was jetzt passiert ist, ja auch ausgeschlossen mit sehr vernünftigen
Argumenten.
Nein,
da muss ich Ihnen entschieden widersprechen. Es gab im Dezember eine Vereinbarung der europäischen Staats- und Regierungschefs, dass man sich bis Ende März nochmal Gedanken machen wird, ob die Höhe des ESM ausreichend ist um die Probleme zu lösen und um eine glaubwürdige Abschreckung der Finanzmärkte zu ermöglichen. Das war jedermann bekannt und deshalb konnte es auch auf diese Frage nicht eine einzige Antwort nur geben, denn es war ausdrücklich gesagt, es wird darüber gesprochen. Der zweite Punkt ist, wir haben in Europa sehr dafür gekämpft, dass wir zu Reformen und zu Sparmaßnahmen kommen in den Ländern, in denen es in den letzten Jahren schiefgelaufen ist, also insbesondere Portugal, Spanien, Italien und Griechenland. Wir hätten es mit Sicherheit nicht geschafft, diese Länder zu einer Umkehr zu bewegen, wenn wir von vornherein den ESM so aufgestockt hätten, wie es einige wollten. Und wir haben deshalb gesagt, zunächst einmal müssen die betroffenen Staaten ihre Hausaufgaben machen. Erst dann können wir über den Solidaritätsteil der Veranstaltung reden. Genau das tun wir jetzt. Es ist so, dass die Wirksamkeit dieser Brandmauer, die wir errichtet haben, auch davon abhängig ist, dass genügend Geld zur Verfügung stellt. Je mehr und je eindrucksvoller wir dieser Verpflichtung nachkommen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Feuerwehr gar nicht in Aktion treten muss, weil die internationalen Spekulanten abgeschreckt werden. Insofern glaube ich, wir haben etwas gemacht, was ganz in der Linie unserer bisherigen Politik liegt und was dazu beitragen wird, die Euro-Krise zu einem großen Teil zu entschärfen.
Herr Altmaier, wenn wir jetzt das Mikrofon abschalten, würden Sie das dann auch so sagen?
Naja, ich habe ja viele Veranstaltungen, wo ich darauf angesprochen werde. Und ich sage es immer und ich will nur darauf hinweisen, bisher lagen die Euroskeptiker falsch, nicht die Pro-Europäer in dieser Debatte. Was ist uns vorhergesagt worden über den Zusammenbruch des Euro, über die Entwicklung an den Finanzmärkten, über die Zuspitzung der Staatsschuldenkrise? Ich bin oft in Großbritannien, da ist mir schon im August gesagt worden, wenn die Deutschen nicht bereit sind, die große Bazooka rauszunehmen und sämtliche Staatspapiere aller Mitgliedstaaten zu garantieren durch die Europäische Zentralbank, dann bricht der Euroraum zusammen. Das ist mir im August gesagt worden, im September, im Oktober, im November. Es ist immer um 4 Wochen nach hinten verschoben worden. Inzwischen reden diese Leute nicht mehr, sondern sie sagen, es war richtig, dass die deutsche Bundesregierung, dass Deutschland vor Weihnachten den Fiskalpakt durchgesetzt hat. Es war richtig, dass Deutschland nicht die großen Spendierhosen angezogen hat. Das, was wir jetzt garantieren, ist im Übrigen an sich schon eine hohe Summe und kaum vorstellbar in ihren Dimensionen. Aber es war richtig, dass wir darüber hinaus immer gesagt haben, jedes Land haftet A für seine Schulden selber, B, jedes Land muss seine Hausaufgaben machen und C, der Firewall, die Brandschutzmauer, die tritt nur in Aktion, wenn irgendwo ganz akute Notwendigkeit besteht.
Also wollen wir jetzt nicht darüber spekulieren, ob und wann gegebenenfalls dieses Haftungsrisiko eintritt. Es geht ja um die Frage, braucht man für den ESM eine Zweidrittelmehrheit? Und da gibt es durchaus Juristen, die sagen, ja, bräuchte man. Also Zentrum für europäische Politik, ich will ein Gutachten zitieren. Der Bundestag sehe sich dauerhaft Hilfsansinnen verschuldeter Euro-Staaten ausgesetzt, denen er politisch nur schwer entrinnen könne, selbst wenn er juristisch die Hoheit über die Bewilligung jedes einzelnen Hilfsprogramms behalten sollte. Das nannte man in der Debatte immer alternativlos.
Alternativlos ist in der Politik sehr wenig. Man muss allerdings die Kosten beschreiben. Und es gab vor einigen Wochen eine Debatte darüber, ob es denn nicht besser sei, in Griechenland die Zahlungsunfähigkeit und das Ausscheiden aus dem Euroraum zu riskieren. Dann hat man angefangen nachzurechnen und plötzlich sind die Skeptiker oder die Befürworter sehr ruhig geworden, weil man festgestellt hat, dass die finanziellen Risiken eines Ausscheidens von Griechenland aus dem Euro extrem und enorm hoch wären. Das heißt, man muss immer die Alternativen miteinander vergleichen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich bin überzeugt, dass wir für die Ratifizierung des ESM keine Zweidrittelmehrheit benötigen. Beim Fiskalpakt ist es etwas anderes, weil er uns bestimmte Änderungen des Grundgesetzes für die Zukunft unmöglich macht. Zum Beispiel könnten wir die Schuldenbremse nicht mehr abschaffen. Insofern brauchen wir für den Fiskalpakt die Zweidrittelmehrheit. Der ESM ist aber so, dass er sich als einfaches Gesetz darstellt. Und dieses einfache Gesetz können wir mit der einfachen Mehrheit im Deutschen Bundestag verabschieden. Was uns nicht daran hindern wird, im Übrigen auch in diesen Fragen das Gespräch mit der Opposition zu suchen. Ich halte es für richtig, dass wir bei den großen europäischen Entscheidungen jenseits der juristischen Notwendigkeiten breite Mehrheiten über die Regierungsfraktionen hinaus zustande bringen, um deutlich zu machen, der Bundestag als Ganzes steht hinter der europäischen Politik Deutschlands. Das hat sich in den letzten Jahren immer als hilfreich erwiesen und ich glaube, das können wir auch in dieser Frage so praktizieren.
Es geht ja hier im Grunde ganz stark um die Staatlichkeit Deutschlands. Und es gibt Europarechtler, die sagen, die EU werde jetzt de facto zu einer föderalen Fiskalunion in Gestalt einer Transfer-, Haftungs- und Steuerunion. Wie verstehen Sie denn in diesem Zusammenhang die Äußerung des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes? Ich zitiere, es wäre tragisch und geradezu fatal, wenn wir auf dem Weg zur Rettung des Euro und zu mehr Integration die Demokratie verlieren.
Ich kann das nur unterstreichen, weil Demokratie ist ja die Voraussetzung überhaupt für staatliches Handeln nach dem Grundgesetz und auch nach den europäischen Verträgen. Die Gefahr, dass wir sie verlieren, sehe ich allerdings nicht. Wir haben festgestellt, dass durch die Euro-Krise eben nicht weniger europäische Integration gefordert war, sondern dass wir immer noch in einer Situation sind, wo wir sagen, wir müssen die europäischen Institutionen stärken, wir brauchen mehr Europa. Wir haben mit dem Fiskalpakt hierzu einiges auf den Weg gebracht. Ich bin überzeugt, dass die Zustimmung zu Europa insgesamt nicht nur in der Krise jetzt gestiegen ist, sondern auch weiter steigen wird, weil es eine ganze Reihe von Problemen gibt, die wir nur gemeinsam lösen können. Vielleicht hat die Politik in den letzten 20 Jahren auch den Fehler gemacht, dass wir uns ab und zu und viel zu häufig hinter Europa versteckt haben, dass wir die Schuld für bestimmte Entscheidungen, die national getroffen wurden, nach Brüssel geschoben haben. Und dann sollten wir uns nicht wundern, wenn die Zustimmung zu Europa etwas schwächer wird. Im Augenblick ist sie aber gerade sehr stark. Und das zeigt, die Leute haben erkannt, diese Krise ist nur im europäischen Rahmen zu lösen.
Wie sehen Sie denn Äußerungen, die es gibt, dass man nämlich sagt, im Grunde ist die Möglichkeit, Souveränitätsrechte an Europa abzugeben, durch unsere Verfassung ausgereizt. Das heißt, ein weiterer Schritt, weitere Schritte bräuchten also sozusagen ein anderes Grundgesetz, sprich sogar eine Volksabstimmung.
Davon halte ich wenig bis nichts. Wir haben mit dem Grundgesetz über 60 Jahre beste Erfahrungen gemacht. Das Grundgesetz ist verfassungspolitisch das Beste, was Deutschland jemals passiert ist. Es hat uns ermöglicht den Wiederaufstieg nach dem Krieg, es hat uns die Wiedervereinigung ermöglicht. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es keine gute Idee ist, wenn man das Grundgesetz als Ganzes zur Disposition stellt. Wir haben im Übrigen die Situation, dass die Masse der gesetzlichen Zuständigkeiten nach wie vor auf nationaler Ebene, nicht auf europäischer Ebene liegt. Wir haben in den letzten 60 Jahren immer wieder Zuständigkeiten nach Brüssel übertragen, wenn wir überzeugt waren, dass es von der Sache her geboten und richtig ist. Wir haben erlebt in der Euro-Krise, dass es notwendig ist, in einigen Bereichen die europäische Handlungsfähigkeit zu stärken. Das wird aber nichts daran ändern, dass auch in Zukunft die Nationalstaaten weiter bestehen werden. Und es wird nichts daran ändern, dass ein großer Teil der politischen Entscheidungen, nach meiner Schätzung mindestens 60-70%, auch in Zukunft dort getroffen werden, wo sie auch jetzt getroffen werden, nämlich in Berlin und in den Hauptstädten der deutschen Bundesländer.
Gestatten Sie, dass ich so Ihre positive Einschätzung dessen, was die Bevölkerung über Europa denkt, nochmal ein bisschen anders sehe. Die Erfahrung dieser Euro-Rettung könnte ja sein, dass Deutschland im Grunde der große Verlierer ist. Sei es, dass also durch die Politik der EZB eine höhere Inflation auftritt, sei es durch die Erfahrung, dass Deutschland sich im EZB-Rat oder auch in der EU-Kommission immer in der Minderheit gegenüber den Schuldenländern sieht. Also sind Sie wirklich sicher, die deutsche Bevölkerung würde in der jetzigen Situation eine stärkere Integration Europas befürworten?
Voraussagen sind immer dann besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber bisher war Deutschland jedenfalls nicht Verlierer, sondern Gewinner der europäischen Integration. Das gilt für unsere Rolle als Exportnation über die letzten 60 Jahre, die immer stärker zugenommen hat. Es gilt aber auch in der aktuellen Euro-Krise. Man darf eines nicht übersehen, wir haben mit den Hilfsprogrammen und den Rettungsschirmen ermöglicht, dass der Aufschwung in Deutschland, der im Jahre 2009 begonnen hat, verstetigt wurde, an Kraft und Tiefe gewonnen hat. Dadurch haben wir Wohlstandszuwächse und Einkommenszuwächse ermöglicht für viele Millionen Menschen. Wir haben zweitens im Gefolge dieser Eurokrise eine Situation, dass deutsche Staatsanleihen im Augenblick für ganz, ganz wenig Zinsen an den internationalen Märkten nachgefragt sind. Dadurch sinkt die Zinsbelastung des Bundeshaushaltes. Das heißt, wir verdienen sogar aktuell noch Geld an dieser Euro-Krise. Insofern kann ich nicht erkennen, dass wir irgendwo bisher der Verlierer waren. Und wir werden auch dafür sorgen, dass dieser Zustand in Zukunft so bleibt. Deutschland hat als exportorientierte Nation ein hohes Interesse daran, dass die Europäische Union Erfolg hat. Und das, was wir bisher gemacht haben in dieser Richtung, ist von den Menschen nicht in jedem Einzelfall für gut befunden worden, aber es ist insgesamt akzeptiert worden. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und viele Menschen haben den Eindruck, dass die deutschen Interessen bei Angela Merkel gut aufgehoben sind. Das ist ja auch einer der Gründe dafür, warum sie in den Umfragen derzeit so gute Persönlichkeitswerte hat.
Sind Sie auch so ehrlich zu sagen, dass der Aufschwung in Deutschland vor allem deshalb so gut läuft, weil das ganze Kapital, was nach der Einführung in die Südländer geflossen ist, wieder zurückkommt? Das heißt also, dass das eintritt, was Hans-Peter Keitel mal gesagt hat, ja, wir würden ja in Griechenland investieren, aber es nutzt uns ja nichts, wenn die uns an der Grenze alle entgegenkommen. Natürlich, das Geld kommt nach Deutschland.
Ja, ich habe gar keinen Grund, das zu dementieren, weil es ja auch stimmt. Und das zeigt, dass Deutschland eben bisher nicht drauf gezahlt hat, dass wir nicht der Verlierer dieser Politik sind, sondern dass es richtig war, die Rettungsschirme zu machen, dass es richtig war, den Euro als Währung zu erhalten. Wir haben aber auch ein Interesse daran, dass diese Stabilität in ganz Europa eintritt, weil wir als exportorientiertes Land auch davon abhängig sind, dass es in Spanien, Italien, Griechenland, Portugal stabile Verhältnisse gibt, wo Menschen bereit sind zu investieren, Waren zu bestellen, zu konsumieren. Und deshalb tun wir gut daran, dass wir die europäische Politik in diesem Bereich zum Erfolg führen.
Herr Altmaier, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Peter Altmaier, CDU. Nächste Woche, warum die französische Präsidentschaftswahl so wichtig für Deutschland ist. Mein Gast wird sein der deutschlandpolitische Berater des sozialistischen Präsidentschaftskandidaten François Hollande, der Pariser Professor Jacques-Pierre Goujon. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.